Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zusammen zum Audiocast von CC2TV. Das ist die Ausgabe Nummer 645 und heute, wo ich hier sitze und das Mikrofon bequatsche, haben wir Sonntag, der letzte Tag im Monat Januar. Mensch, da ist der erste Monat schon fast wieder um. Und ich habe ein paar Themen zusammengestellt und möchte auch gleich damit anfangen. Ich habe ja von der CES berichtet in der letzten Woche so ein paar Blicke darauf gegeben und heute möchte ich mal auf ein Thema, was meiner Meinung nach in diesem Jahr 2021 deutlich an Fahrt gewinnt, werfen. Und zwar, das sind neue Projektoren. Auf Neudeutsch heißen diese Teile Beamer. Das heißt, die werfen ein Bild an die Wand. Das bleibt auch da kleben, solange man guckt. Und diese Projektoren, die da vorgestellt worden sind, das sind in der Regel alles Laserprojektoren. Laserprojektoren natürlich mit Laserdioden und nicht mit Röhrenlasern oder sowas, wie es früher mal, ich kann mich erinnern, die Firma Schneider hatte vor, was weiß ich, wie vielen Jahren sowas mal vorgestellt, auf irgendeiner Messe, hat Mordsstrom gekostet, hat Mordsgeld gekostet, über 20.000 D-Mark damals. Und hat ein beschissenes Bild gemacht. Gut, war damals eben die Technik. Das ging nicht ab. Das heute sieht's ganz anders aus. Fangen wir mal an mit der Firma Acer. Die Acer XL-Serie, die jetzt auch zum Teil schon kaufbar ist. Die kommen mit 3.100 Lumen. Übrigens, wenn Sie irgendwo Ansi-Lumen sehen, das ist Quatsch, das wurde geändert. Es wird nur noch als Lumen bezeichnet. Und dieser Wert ist aber identisch zu den früheren Ansi-Lumen. Man macht also hier, hört sich vielleicht besser an, Ansi-Lumen, scheint irgendwas Besonderes zu sein, aber nur in den Köpfen der Werbefuzzis. Gut, nochmal zurück. Also, die haben da Teile vorgestellt, die Leuchtmittel sollen durch die Bank weg über alle Hersteller etwa 30.000 Stunden halten, im Gegensatz zu ein paar hundert von diesen Dampflampen, die wir da haben, die auch irre teuer sind. Und die Auflösung beträgt hier zum Beispiel 1920x1080 Pixel. Der ist also jetzt im Moment schon in den ersten Läden ab 999 Euro erhältlich. Also 3100 Lumen ist schon eine Sache. Und ich kann Ihnen sagen, die Dinger, die sind echt hell. Da kann man wirklich bei Tageslicht in einem Zimmer, in einem hellen Raum, etwas sehen. Und es gibt verschiedene Modelle, zum Beispiel PD1530i, PD1330w. Das geht für Privatleute, für Geschäftsleute und so weiter. Wobei die für Geschäftsleute haben nur 3000 Lumen, unerheblich. Aber warum, weiß kein Mensch. Ne, ich zumindest nicht. Diese Geschäftsleute-Geräte kosten dann etwa 200 Euro mehr. Weniger Helligkeit, mehr Preise. Was Acer sich dabei denkt oder was der Grund ist, kann ich nicht nachvollziehen. Für kleine Meetingräume wurde speziell ein UL5630 vorgestellt. Der kann im Prinzip fast direkt an der Wand oder an der Decke montiert werden, ist relativ klein und kann beim Abstand von 31 Zentimeter bereits eine Bildschirmdiagonale von 120 Zoll erreichen. Das finde ich also Wahnsinn, was sich da getan hat. Früher musste man wirklich sehr, sehr weit weg. Die Helligkeit von diesem UL5630 wird mit 4500 Lumen, diesmal nicht Ansi-Lumen, angegeben. Auch eine Auflösung von 1920, aber hier mit 1200 Pixeln, also ein bisschen mehr. Dann gibt es noch einen Acer PL7610T, der ist nach Aussagen von Acer für Leute mit erhöhten Ansprüchen oder für Einsatzgebiete. Das ist auch ein Laserdiodenprojektor, der macht eine Helligkeit von 6000 Lumen und ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Der Farbraum soll hier, ja, ich glaube, ich habe gelesen, 97% des Normfarbraums entsprechen. Allerdings wird dieses Teil 2.500 Euro kosten, auch im ersten Quartal lieferbar. Schauen wir mal auf etwas anderes, und zwar Samsung. Auch Samsung bringt neue Projektoren, zum Beispiel 4K Ultra-Kurzdistanzprojektoren, hatten wir eben schon mal, allerdings von Acer, für ein 130 Zoll großes Bild. Und dieser Projektor kann dann auch fast ganz an die Wand gestellt werden oder an die Decke genagelt, wie auch immer man das denn so wollen würde. Hier sprechen wir von 2800 Lumen und die Möglichkeit, HDR10 Plus Inhalte zu projizieren, ist auch da. Also auch hier tut sich etwas, man geht da mit der Zeit. Das Dingen, ich habe es im Bild gesehen, es sieht wirklich fast niedlich aus. Und da ist eine Entwicklung im Gange, die uns dieses Jahr wahrscheinlich noch viele Überraschungen bringen wird. Noch ein anderes Gerät, und zwar von LG, also LG, der nennt sich LG CineBeam HU810P Forte. Länger geht der Name auch nicht mehr. Die stellen auch einen 4K-Projektor vor, und also das bezieht sich natürlich immer auf die Auflösung, der sogar eine HDMI 2.1 Schnittstelle besitzen soll. Bilddiagonale 40 bis 300 Zoll. 300 Zoll, für den, der es nicht so schnell rechnen kann, das sind mehr als 7,5 Meter Bilddiagonale. Und hat ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Helligkeit wird mit 2700 Lumen angegeben. Die Helligkeit stellt sich automatisch auf die Raumhelligkeit ein, um immer ein optimales Kontrastverhältnis zu haben. Und er hat einen 1,6-fach optischen Zoom. Also man kann da schon ein bisschen damit spielen. Auch hier wird 97% Farbraum nach DCI P3 angegeben. Also die Dinger werden tatsächlich immer besser. Dazu kommt, dass die meisten, das ist hier nicht angegeben, ich sage es nur aus eigener Erfahrung, weil ich mir das angesehen habe, die meisten deutlich leiser arbeiten als die herkömmlichen Projektoren. Grund dafür ist, die herkömmlichen, die verballern ungefähr 300-400 Watt an Wärme, weil man Licht nur in Verbindung mit Wärme erzeugen kann. Und die Wärme muss abgeführt werden. Da sind also kräftige Lüfter drin. Teilweise dröhnen sie dauerhaft, teilweise schalten sich ein und aus. Das ist genauso störend. Das ist hier bei diesen Laserprojektoren deutlich geringer. Die Energieaufnahme ist deutlich niedriger als bisher bei diesen altherkömmlichen Geräten. So, und hier bei LG muss man auch dazu sagen, die laufen also mit einer Web-Oberfläche mit OS 5.0, haben EARC, Bluetooth, AirPlay 2, Screenshare, also für Miracast-Geräte und so weiter. Integration in Homematic-Systeme ist vorgesehen, ist also im Grunde genommen für Leute, die veräppelt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wahrscheinlich das richtige Gerät. Er soll schon seit einer Woche in den USA zu einem Preis von $2,990 erhältlich sein. Für Deutschland ist noch kein Lieferzeitpunkt angegeben und auch noch kein Preis. Aber es tut sich etwas. Die Geräte Laserprojektoren fangen für den Endkunden bei etwa 1000 Euro an mit einer Helligkeit von 3000 Lumen und einer viel weniger lärmproduzierenden Wärmeabfuhr, als es bisher der Fall war. Ein Thema, um das man eigentlich gar nicht drum herum kommt, das ist unsere Pandemie. Da muss ich mal kurz drauf eingehen. Also einmal, es ist für mich absolut unvorstellbar, dass immer noch Menschen auf der Welt rumlaufen, die leugnen, dass es diese Pandemie gibt oder das auf irgendwo schieben, auf 5G, dass die Sachen von 5G-Strahlung aktiviert werden. Ist dann besonders interessant, da wo es überhaupt kein 5G gibt, dass da die Infektionszahlen mit am höchsten sind und so weiter. Aber wenn wir uns das mal ansehen, was also verschiedene Magazine, Science und Spektrum und so weiter, da schreiben, Berichte zusammengefasst, dass dieses SARS-CoV-2 zum Beispiel in einigen Bereichen auf dieser Welt schon zu 76% Verbreitung gefunden hat, da muss man ganz ehrlich sagen, okay, in Manaus war das hier zum Beispiel. Bei 76% sagen oder haben bisher alle gesagt, da ist eine Herdenimmunität da. Nee, ist es nicht. Und jetzt sagt man, warum nicht? Und man kommt dahinter. Es sind die Mutationen. Denn bestimmte Viren, wenn man eine Grundimmunität dadurch, dass man die Infektion überstanden hat, erreicht hat, sind bestimmte Viren allerdings dann hinterher doch noch in der Lage, das Immunsystem des Menschen zu umgehen, weil es diese Mutationen nicht erkennt und dagegen nichts annehmen kann. Das heißt, es gibt da zum Beispiel von dieser Variante P.1. 17 verschiedene Mutationen. Und die aggressivste ist diese E484K. Und die ist ebenso wie auch die südafrikanische Variante bei SARS-CoV-2 extrem aggressiv und sehr, sehr, sehr virulent. Dieser Kampf gegen diese weltweite Pandemie, man kann doch nicht übersehen, wenn man sich die Bilder ansieht, das Leid, das Elend, den Zusammenbruch in bestimmten Teilen dieser Welt, das Gesundheitssystem, dass man wirklich in der Notaufnahme die Menschen, die mit dem Tod kämpfen, warten lassen muss, bis einer gestorben ist, damit ein Bett frei wird. All diese Sachen kann man doch verdammt doch mal nicht übersehen. Aber, naja, es gibt eben solche und es gibt solche. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, also da sind wir noch lange nicht irgendwo weg und die Politik, naja, also was da dieser Regierungsverweigerer macht, also dieser Oberguru von der FDP, der erstmal monatelang diskutiert hat und Forderungen gestellt hat und als er alle erfüllt bekommen hat, hat gesagt, nee, macht euren Scheiß allein. Zu jedem Kommentar von der Regierung, von irgendwelchen Wissenschaften und sonst was, reißt er das Maul auf. Statt mitzuregieren, das hat er ja verweigert. Nein, er muss immer nur, aber es ist nicht nur die FDP, die sich so benimmt. Er ist es ja nicht allein in der FDP. Es sind auch die Linken. Kann man hier nicht mal zusammenarbeiten? Dieses, egal wer etwas sagt, egal ob es richtig oder falsch ist, es wird immer dagegen geredet. Was soll denn die Bevölkerung denken, wenn diejenigen, die eigentlich unser Land führen sollten, alles in den Dreck ziehen und alles kaputt reden und nicht mal sich in eine Reihe stellen und sagen, okay, wir machen mit, wir sind dabei, wir sprechen darüber. Nein, es wird sogar gefordert, dass die Regierung das erstmal ins Parlament bringt, wenn irgendwelche Maßnahmen. Wissen die nicht, dass das in der Hoheit der Länder liegt, dass die Regierung ja nur darüber sprechen kann und nichts entscheiden kann? Warum soll die Regierung etwas im Parlament diskutieren, was anschließend andere entscheiden, ob sie es tun wollen oder ob sie es tun nicht? Ja, da könnte man sich stundenlang drüber aufregen. Aber das ist im Grunde genommen gar nicht, was ich jetzt sagen will. Es geht darum, dass man die Verbreitung unterbindet. Und das geht nur durch Isolation. Nimm doch mal das Beispiel. Es gibt nur einen Mensch, der wohnt in einer Stadt und sonst kein anderer. Der kann niemanden anstecken. Und das Gegenteil, du hast 100 Leute in irgendeinem Warteraum im Bahnhof. Und dass die, wenn einer infiziert ist, sich anstecken, ist genauso klar. Also umso weniger Menschen auf einen Haufen sind, umso weniger kann angesteckt werden. So, und dann gibt's noch die Filter, das heißt die Masken, die man sich vor den Rüssel binden soll. Ja, natürlich helfen die. Und die FP2-Masken, okay, die sind erstmals, habe ich ja auch schon wiederholt gesagt, auch als Eigenschutz da. Nicht nur den anderen zu schützen, sondern auch sich selbst zu schützen. Hat die Politik lange uns an der Nase rumgeführt, verarscht, oder ist, vielleicht waren sie auch zu blöd, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt endlich soweit. Aber warum wird denn Milliarden und Abermilliarden Geld für die Großindustrie rausgeschmissen und warum gibt man nicht der Bevölkerung jeden für jeden Tag eine solche Maske? Bei Aldi habe ich jetzt gehört, gelesen, gesehen, kosten die Dinger 99 Cent. So kann man das nicht machen. Das sind pro Person 30 Euro und wenn man da wirklich 80 Millionen pro Tag verkaufen würde, braucht man ja gar nicht, verschenken würde, dann sind das 80 Millionen. Was ist das gegen die Milliarden, die zum Beispiel Großkonzerne bekommen, damit sie überleben können? Es ist nichts, es ist null. Wir haben ja das Geld. Nein, nein, das müssen sich die Leute dann selbst kaufen. Und die Apothekenverbände, die sagen, naja, wir können das nicht verkaufen. Da ist ja ein großer Beratungsbedarf. Mann, da spritzen bei mir die Fußnägel durch die Schuhe. Wenn ich so einen Mist höre, Aldi kann es verkaufen und die Apothekerverbände, die sagen, wegen Beratungsbedarf, wir müssen was dran verdienen, wir können das nicht so billig verkaufen. Wo ist denn da die Verantwortung? Naja, gut, auf jeden Fall in meiner Apotheke, wenn ich da rausgehe, dann wünschen die mir alles Gute und ich soll gesund bleiben. Die machen also ihr Geschäft kaputt. mit diesen Größen. Kommen wir mal zu etwas Positiveren. Also diese Herdenimmunität ist ja so ein bisschen problematisch. In Science dieses Jahr schon in der DOI 10.1126 Science, Punkt ABE 6522, dass die Vermutung besteht, dass Covid-19 irgendwann zu einem endemischen Erreger mutiert. So wie es bei anderen, die weltweit verbreiteten Coronaviren bereits der Fall ist. Im Moment ist es zwar noch unklar, wie sich die Pandemie in den nächsten Monaten entwickelt, aber die schweren Erkrankungen und die Todesfälle werden wir erstmal so schnell nicht wegbekommen. Aber langfristig geht man davon aus, das ist Jenny Levine von der Emory University of Atlanta, die hat diese Forschungen geleitet und die sieht dauerhaft für die Menschheit insgesamt gesehen keine Gefahr, weil sie der Meinung ist, dass diese Entwicklung weitergeht und anschließend die Letalität so weit zurückgegangen ist, dass auch hier das eine beherrschbare Krankheit werden wird. Aber eins ist klar, und zwar ganz, ganz klar. Corona wird nicht weggehen. Corona bleibt. Es ist gekommen und zu bleiben. Und wir müssen endlich mal begreifen, der Scheiß ist da und wir müssen uns anpassen. Wie viele Lebewesen, Tiere und Pflanzen sind ausgestorben in den letzten Millionen Jahren, weil sie sich nicht angepasst haben, weil sie es nicht konnten. Und bei uns, beim Menschen, ist jetzt was ganz Neues dazu gekommen. Es gibt natürlich Menschen, die können sich nicht anpassen, aus bestimmten Gründen, die in ihrer Person liegen, in ihrem Wesen liegen, in ihrem Umfeld liegen. Aber es gibt auch welche, die wollen sich nicht anpassen. Wobei wollen? Vielleicht ist dieses Wollen, das geht ja eigentlich vom Kopf aus, von der Ratio, vom Verstand. Vielleicht können die mit ihrem Verstand sich nicht anpassen. Das kann natürlich auch sein. Aber das wäre dann ja auch irgendeine Krankheit. Nein, ich will nur sagen, wir müssen uns anpassen. Es geht nicht anders. Wir haben noch nicht die Möglichkeit, uns zurückzulehnen, zu sagen, pass mal auf, lieber Staat, also liebe Gesellschaft, also ihr alle, bezahlt mal für mich, damit ich mich zurücklehnen kann und warten kann, dass alles wieder so wird, wie es wird, auch wenn es niemals so wird, wie es gewesen ist. Das ist nicht in Ordnung und das wäre ein Wunschdenken, das sind einfach nur Träume, die niemals wahr werden. Unsere Welt hat sich geändert und wird sich weiter ändern, mehr als wir denken. Und nur wenn wir uns das wirklich mal so ganz klar verinnerlichen, nur dann können wir überleben. Nur dann werden die Stärkeren tatsächlich auch morgen noch mit dieser und mit weiteren Krisen, die auf die Menschheit zukommen, das müssen ja nicht unbedingt Viren sein, überleben können. Also bitte erstmal schützen. Es wird irgendwann Tabletten geben, die in der Lage sind, unser Immunsystem so weit zu trainieren, dass wir umgehen können mit dieser Viruslast, die da auf uns zukommt tagtäglich. Aber wir werden niemals wieder so leben können wie früher. Denn die Ansteckungsgefahr wird nach wie vor bleiben. Und wir müssen auch laufend Tabletten nehmen oder Spritzen bekommen oder was auch immer. Wir können nicht mehr so Rudelsaufen und sowas machen. Ist vorbei. Man muss sich das wirklich verinnerlichen, muss sagen, es hat sich was geändert. Ich will überleben. Ich ändere mein Leben. Ich passe mein Leben an die neuen Umstände an. Und dann enden wir nicht wie die Dinosaurier. Tja, Dinosaurier, das ist ja auch so eine Sache. Unsere Autos betrachte ich ja auch so als Dinosaurier. Wenn ich mir das ansehe, die werden immer größer, immer stärker, immer schneller, immer dreckiger. Naja, eigentlich wird ja vor uns vorgelogen, die werden sauberer, aber das ist ja nun nicht der Fall. Jetzt mittlerweile sind alle bedeutenden Automobilhersteller auf den Trichter gekommen, dass man doch umstellen muss auf Elektroautos, wie auch immer. Ob der Strom nun aus der Batterie oder aus einer Brennstoffzelle kommt, ist ja dann egal. Ja, es gibt auch die Ideen, dass man direkt die Stromerzeugung aus der Brennstoffzelle herausnimmt und gleich direkt den Antrieb mit Wasserstoff herstellt. Geht auch, ist aber von der Technologie her noch nicht so ausgereift. Aber schauen wir doch einfach mal, was passiert. Tesla hat ja nun den etablierten Autobau und das wird gelehrt. Ja, aber so langsam kommt ja auch die Realität auf Tesla zu. Jetzt im Moment in den USA ist es ja schon so, hat man festgestellt, dass dieses große Display da in der Mitte zu wenig Speicher hat und massive Probleme hat und abstürzen kann. Kennen wir ja von anderen Rechnern auch, wenn der Speicher zu gering wird. Und auch in Deutschland, Kraftfahrtbundesamt, hat das jetzt überprüft. Die sind also wohl dabei. Es könnte sein, dass Tesla die Fahrzeuge vom Markt nehmen muss, bis sie nachgerüstet sind mit ausreichend Speicher, weil bestimmte Funktionen darüber bedient und gesteuert werden, die sicherheitsrelevant sind. Gut, das ist die eine Seite. Dass Tesla Qualitätsprobleme hat mit der Karosserie, mit Spaltmaß, mit Geräuschen, mit Knarren, mit was weiß ich was, ist auch bekannt. Die haben nun mal nicht das Know-how eines Herstellers, der seit 100 Jahren Autos baut. Ist ganz klar, da kann man dran arbeiten. Aber jetzt kommt ein neuer Mitspieler, und zwar NIO. NIO, ein chinesischer Elektrobauer, der ist ja eigentlich pleite gewesen, ist aber dann vom chinesischen Staat gerettet worden, hat wahnsinnig viel Geld bekommen, ist jetzt noch nicht offiziell, aber inoffiziell so eine Art Staatskonzern geworden und die werden unterstützt bis was weiß ich wohin. Die haben jetzt ein Auto vorgestellt, ein neues Auto, welches neue Wege geht. Leider auch so ein Dinosaurier, über 5 Meter lang, was vollkommen an der Zeit vorbeigegangen ist, aber von der Technologie her ist es interessant. Blödsinnig, also einmal ist es von Qualitätsanmutung, wie diese ganze Quark heißt, für unsere Transportkisten, sicherlich vergleichbar irgendwo mit BMW, Mercedes, Audi oder auch Volkswagen oder sowas. Und der CEO von NIO, der William Li, der sieht im Grunde genommen gar nicht Tesla als seinen Hauptkonkurrenten an, sondern hier unsere deutschen Premiummarken. Und die gehen also einen ganz, ganz anderen Weg da. Einmal gehen sie einen blödsinnigen Weg. Diese Permanentmagnetmotoren, der hat zwei. Einen vorn, der leistet 245 PS und einen hinten, der leistet 407 PS. Das ist ganz schön bescheuert, so etwas. Wenn ich mir dann ansehe, diese Büchse, die soll deutlich über 200 Kilometer pro Stunde fahren, soll unter 4 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Aber jetzt kommen wir zu der positiven Seite. Wenn man das reduzieren könnte, diese ganzen Leistungen auf ein kleineres Fahrzeug, dann wäre es absolut ideal. Der wird mit 3 verschiedenen Akkupacks angeboten. Einmal mit 70 kW, damit soll eine Reichweite von 500 Kilometern möglich werden. Dann gibt es aber auch noch einen mit 100 kW und einen mit 150 kW. Die sollen dann 700 bis 1000 Kilometer ohne Nachladen fahren können. Was man davon glauben kann, ist eine andere Sache. Kennen wir bei den deutschen Herstellern auch. Die haben aber eine Feststoffbatterie verbaut mit einer Energiedichte von 300 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist immens, muss man schon sagen. Also das geht über das hinaus, was im Moment Tesla sich zu träumen erwagt. Die wollen zwar auch irgendwo dahin. So, und der nächste Punkt, der ist auch super. Die Ideen gab es ja schon vor Jahren, da wurde ja schon angefangen. Aber hier wird die Batterie nicht mehr aufgeladen. Die Batterie wird getauscht. Die haben Ladestationen, die sind so groß wie eine große Doppelgarage. Da fährt man mit dem Auto rein. Das wird automatisch positioniert. Dann wird es hochgehoben, einen halben Meter oder sowas. Und dann kommt von unten ein Gestell. Da werden die Schrauben des Akkupacks gelöst. Dann wird dieser 100 Kilo schwere Pack herausgenommen, der neue rein, festgeschraubt, abgesenkt, fertig. Unter 5 Minuten. In China sollen im Laufe des Jahres 500 dieser Wechselladestationen entstehen. Der ausgebaute Akku wird innerhalb von 1 Stunde wieder automatisch aufgeladen, sodass das nächste Auto dann den Akku bekommt, der vorher leer war. Und man kann selbst nach 5 Minuten wieder weiterfahren. Kosten und so weiter ist alles noch nicht so ganz klar. Eine solche Ladestation kann am Tag über 320 Akkupakete automatisch wechseln. Und in den nächsten Jahren sollen also auch in Deutschland diese Stationen aufgebaut werden. In China will man also innerhalb von den nächsten 2 Jahren über 1000 dieser Ladestationen bauen in den Zentren. Und das ist schon eine Geschichte. Allerdings, die Teile fangen irgendwo bei 56.000 Euro an. Ist eigentlich für so eine Riesenbüchse mit der Ausstattung, wie man es so in den Prospekten, in diesen, sagen Sie, nicht unbedingt teuer. Aber in der bestausgestatteten Version sind das 10.000 Euro mehr. ET7 heißt dieses Gerät eigentlich. NIO ET7, hatte ich am Anfang gar nicht gesagt. Allerdings muss man dann noch für die Assistenzsysteme, also den ganzen fährst du fast selbstständig und so ein Kram, nochmal eine Miete zahlen von 86 Euro monatlich. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass man sowas nicht verkauft, dass man diese Funktionalität vermietet. Aber naja, die wollen eben verdienen, machen das Auto billig gegenüber der Konkurrenz und kassieren dann monatlich noch irgendwas an. Auch hier natürlich großes Display zum Bedienen und sowas, Bediensystem mit künstlicher Intelligenz, irgendwelche, was weiß ich was, Hochleistungsrechner, die haben also da Nvidia Orion SoCs Prozessoren eingebaut mit 1016 Tera-Operationen pro Sekunde und so weiter. Also, das sind alles so Randbedingungen. Das Ding soll ja eigentlich fahren. Genauso übertrieben, wahnsinnig wie die Leistung und die Geschwindigkeit die Größe, ist auch das Soundsystem. 23 Lautsprecher und bis zu 1000 Watt. Es wäre so schön, wenn man die Funktionalität, die Lautsprecher weglassen würde, die Länge weglassen würde und das Ding da auf 2 Meter oder auf 3,50 Meter lang machen würde und dann eine Ladestation ganz schnell rein, ganz schnell raus, 1000 Kilometer fahren und vielleicht auch zu Hause noch laden können. Aber es ist eben der erste Schritt. Ausgeliefert werden sollen diese Fahrzeuge allerdings erst ab Anfang 2022. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch viele, viele Änderungen geben und es werden auch viele Konkurrenten möglicherweise in diese Richtung marschieren. Wenn man tatsächlich automatisch den Akku innerhalb von weniger als 5 Minuten wechseln kann, ist das Argument der langen Ladezeiten weg und das Argument der vielen Ladesäulen, die uns fehlen. Man braucht relativ, im Gegensatz zu den Ladesäulen, wenige Wechselstationen, fährt hin, hat noch nicht mal Zeit, einen Kaffee zu trinken und kann wieder weiterfahren. Eine Warnung an die Plastikgeld-Junkies. Na gut, ich bezahle auch mit Plastikgeld. Und zwar immer mehr Banken kassieren mehr oder weniger heimlich ab, wenn man mit Girocard zahlt. Nicht mit Kreditkarte, sondern mit Girocard. Mehr als 460 Banken erheben zurzeit Gebühren, wenn man irgendwo beim Bäcker oder beim Tanken oder irgendwo mit Girocard bezahlt. In der Hauptsache die Sparkassen. Das wird dann so gemacht, dass man je nach Bank, das könnt ihr ja selbst bestimmen, wie schnell sie reich werden wollen, von 2 Cent bis 75 Cent pro Buchung kassieren. Also gehst du Friseur, oder Friseur kassiert und die Bank will dann nochmal 75 Cent darauf haben. Kann also so sein. So, im Durchschnitt sind es wohl 35 Cent, kann man sich selbst ausrechnen. Und das summiert sich natürlich schon im Jahr, wenn man da immer öfter damit bezahlt. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten wird ja von vielen Geschäften gesagt, hier bitte zahl nicht mit Bargeld. So, wenn wir uns das jetzt mal so überlegen, was dahinter steckt. Also über 400 Geldhäuser, das sind 463, in 192 Sparkassen dabei, 265 VR-Banken und 6 andere Anbieter. Da muss man sagen, okay, ist ja irgendwie nicht so ganz so seriös. Aber noch viel schlimmer ist es, dass das auf den Kontoauszügen nicht so offiziell auftaucht. Da wird es allgemein einfach als Buchungsgebühren geführt, nicht mehr unbedingt direkt mit der Buchung in Verbindung. Und da muss man erstmal in den gültigen Preis-Leistungs-Verzeichnis nachsehen oder in diesen Entgeltinformationen suchen und dann findet man die Aufstellung der Gebühren und dann kann man sich das auseinanderklamüsern. Wofür hat denn jetzt diese Bank eine Zahlung mit der Girokarte nochmal mit Gebühren belegt? Also ist eine ganz neue Überlegung, beleglose Buchung, da wollen jetzt Banken mitkassieren, weiß nicht, inwieweit das seriös ist. Achten Sie mal darauf. Es gibt aber auch, das ist immer noch die Masse, Banken, die keine Gebühren dafür erheben. Die werben auch damit, das sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht dann die Bank wechselt. Das geht ja ganz, ganz einfach. Das hat die EU ja so vorgeschlagen. Man sagt einfach, ich will von da nach da wechseln und gibt der neuen Bank die Erlaubnis, von der alten Bank meine ganzen Daueraufträge und regelmäßigen Buchungen und Abbuchungen und so Sachen zu holen Und die neue Bank teilt dann den Leuten, die normal auf mein Konto zugreifen, irgendwas abbuchen oder so, mit, dass sich das Konto geändert hat. Und das geht in aller Regel problemlos und auch übergangslos. Also bitte aufpassen. Die Banken haben sich was Neues überlegt, wie sie uns abzocken können. Und das können im Jahr schon mal ein paar hundert Euro sein. Dem Herrn Zuckerberg, also geschrieben Zuckerberg, wir kennen den ja alle, dem stinkt es, was der iPhone-Konzern vorhat. Und zwar, die möchten nun wirklich ganz gern jetzt Werbung unterbinden. Apple will seinen Kunden, seinen Nutzern in den kommenden Monaten die Möglichkeit bieten, Datensammlung auf iPhones einzuschränken, so dass man also Applikationen und Werbedienste, die Informationen sammeln über das Verhalten des iPhone-Benutzers zum Beispiel, dass man das unterbindet, wegnimmt. Das ist aber das Geschäftsmodell von Zuckerberg, von Facebook. Und wenn jetzt Apple dann sagt, okay, wir machen das so, du kannst Benutzer, du kannst ja jetzt sagen, nee, geht nicht. Und Apple plant, dass jede Applikation für jeden dieser Zugriffe den Benutzer um Erlaubnis fragen muss. So nach dem Motto, hier, ich bin die Applikation so und so, ich möchte auf dies oder das zugreifen, du hast da geguckt, da gekauft, da gemacht. Und wenn man dann sagt, nee, will ich nicht, dann werden keine Informationen weitergegeben, die dann für Werbung eingesetzt werden können. Also man sieht hier von Seiten Facebook, dass Apple hier ein ganz, ganz großer Konkurrent wird, denn Apple selbst nutzt natürlich diese Sachen und die können dann auf Daten zugreifen, mit denen sie werbewirksame Aktionen für ihre Hardwarekunden durchführen, die dann für Facebook nicht mehr möglich sind. Also die Großen, die hauen sich da die Köpfe ein, ist ja eine schöne Sache und wir müssen einfach mal abwarten, wie das ausgeht. Am Ende werden sie sich irgendwo einigen und wir sind trotzdem gearscht. Ja, und dann viele Grüße an Russland. Lieber Herr Altbundeskanzler Schröder, es reicht doch wohl. Muss man denn wirklich jetzt noch hier Deutschland kritisieren? Junge, es geht dich überhaupt nichts an, was Deutschland macht. Du bist kein Bundeskanzler mehr. Du bist als Bundeskanzler ausgeschieden, kassierst laufend noch alle möglichen Tantiemen, Gelder und sonst was und Fahrzeug und Personenschutz und Sekretärin und was weiß ich nicht alles und wirst von einem Systemfeind von Deutschland bezahlt, denn wenn man sich anstellen lässt von Putin, wenn man sich selbst als Putins größter Freund bezeichnet, dann sollte man wirklich die Klappe halten zu dem Pipeline-Projekt, was da im Moment läuft. Da geht es nicht darum, von meiner Seite, ob es richtig oder falsch ist. Da habe ich eine sehr komplexe Meinung dazu eigentlich. Ich bin dagegen, dass die Amis uns sagen, was wir zu tun haben, ganz klar. Aber ich bin auch dagegen, dass uns so ein Altbundeskanzler da reinredet und dann sagt, okay, das geht so nicht, das ist Russland-Bashing und was weiß ich, der kann auch nicht mehr richtig Deutsch, weiß ich für ein Kram. Und das muss jetzt unbedingt weitergebaut werden. Wie sagt er, wer die Fertigstellung stoppen will, sägt den energiepolitischen Ast ab, auf dem wir sitzen. Wer ist denn wir? Herr Altbundeskanzler, du bist nicht mehr wir, du bist übergewechselt. Ich betrachte dich als Spion und als Volksverräter. Denn wer das Wissen eines Bundeskanzlers mitnimmt und dann in der Nord Stream AG tätig ist und außerdem seit 2017 als Aufsichtsratsvorsitzender des größten russischen Ölkonzerns Rosneft, der in Staatsbesitz ist, der sollte doch bitte mal ganz still sein. So, jetzt bleibt mir noch, mich bei den Spendern zu bedanken, die geholfen haben, dass wir bis hierher gekommen sind. Es ist eine schwierige Zeit. Werbeeinnahmen hatte ich ja schon gesagt. Die sind also so drastisch eingebrochen. Aber es gibt einige Spender, wirklich. Heute möchte ich mich mal in den Süden wenden. Nee, Österreich, ihr kommt beim nächsten Mal dran. Erstmal in die Schweizer. Wir haben nämlich in der Schweiz einige Freunde, einige Zuhörer, die ab und zu mal etwas spenden. Herzlichen Dank dafür, dass ihr aus dem deutschen Ausland doch mithilft, dass wir hier weiter bestehen können. Ich finde das wirklich riesig toll und vor allen Dingen auch die Zuschriften, die da immer kommen und die Kommentare, die dabei sind. Es sind wirklich Freunde des CC2. Ja, das war jetzt der Gruß an die Schweiz. Leider habe ich nicht so viel Geld bei euch da rumliegen. Nee, ich habe überhaupt keins da rumliegen bei euch. weil ich überhaupt keins habe. Jetzt bitte ich einfach nochmal, vielleicht kann der eine oder andere nochmal in den Shop gucken. Es könnte ja durchaus sein, dass irgendwo eine Mütze oder ein T-Shirt kaputt gegangen ist und man Ersatzbedarf braucht. Der Shop ist wieder geöffnet. Viele haben mir das geschrieben. Ja, ich habe es mittlerweile mitbekommen, es stimmt. Und dann wünsche ich allen so viel Verstand, dass ihr euch von allem, was Corona heißt, fernhaltet. Es ist eine absolute Scheißzeit, aber versucht euch anzupassen, versucht euch zu arrangieren mit dem Leben, so wie es jetzt ist. Es wird leichter werden, wenn wir jetzt erstmal durchhalten, aber es wird nie so werden, wie es war. Macht euch das klar, unser altes Leben ist vorbei. Wir müssen das neue Leben einfach akzeptieren, einfach an uns heranlassen und einfach sagen, es ist, wie es ist. Ich will nicht aussterben, ich will überleben, ich bin Mensch, ich denke selbst, deswegen passe ich mich an. Ich passe mich auch an. Ich tue den Daumen nach oben und sage, immer ein Bit übrig behalten und freue mich übrigens, dass in Amerika nicht mehr getrampelt wird. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.